Guten Morgen, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herzlich willkommen am 20. März 2023 um 10 Uhr vormittags. Ich freue mich sehr, Ihnen Herrn Professor Dr. Christoph Gusi vorstellen zu dürfen. Herr Gusi hat eine sehr beeindruckende akademische Karriere in Deutschland bereits jetzt absolviert und ist noch mittendrin. Er hat nach dem ersten und dem zweiten Staatsexamen und der Habilitation mehrere Lehrstuhlvertretungen zunächst in Mainz, in Halle und in Bielefeld innegehabt, bevor er 1993 Professor an der Universität Bielefeld geworden ist und dort 1994 das Direktorat am Institut für Umweltrecht übernommen hat. Dann hat er alle in guten Karrieren üblichen weiteren Stationen sozusagen auch noch in bravouröser Weise absolviert. Das sage ich jetzt ein bisschen ironisch, weil es natürlich eben nicht üblich ist. Er war unter anderem Dekan, er war auch Prorektor für Finanz- und Personalangelegenheiten an der Uni Bielefeld. Er war Stellvertreter des Rektors an der Uni Bielefeld. Vorsitzender der Prüfungsausschüsse am Justizprüfungsamt Hamm, hat also auch eine sehr breite Wirksamkeit entfaltet, wenn es um die juristischen Prüfungen der Studierenden geht, über die eigene Universität hinaus, war Gastprofessor unter anderem in Paris und in Straßburg, Mitglied diverser Sonderforschungsbereiche, Mitglied diverser Lenkungskreise, umfangreiches Publikationsportfolio, das Sie bitte auf der Webseite nachsehen. Und so weiter. Also ich könnte jetzt und müsste jetzt noch weitere 5 Minuten seine umfassenden Verdienste vortragen, die es allein schon rechtfertigen würden, mit ihm zu sprechen. Das ist, ich muss es allerdings gestehen, nicht der unmittelbare Anlass unseres Gesprächs. Der unmittelbare Anlass des Gesprächs hat im Wesentlichen zunächst einmal mit diesen beiden Büchern zu tun, die ich in letzter Zeit gelesen habe. Beide Male Giorgio Agamben, nämlich An welchem Punkt stehen wir, und Giorgio Agamben Ausnahmezustand. Und in den beiden Büchern geht es eben um erstens den Ausnahmezustand und damit um ein theoretisches Konzept, bei dem vielen von Ihnen wahrscheinlich Carl Schmitt einfällt. Und es geht zweitens auch um eine Anwendung oder Diskussion dieses Konzepts des Ausnahmezustands unter anderem auf Pandemiesituationen. Und als ich das gelesen hatte, einerseits habe ich dann andererseits 2 Dinge getan. Ich habe nämlich zunächst einmal gesucht, wer sich denn im deutschsprachigen Bereich sonst so mit Agamben-Rezeption beschäftigt, und bin da dann auf Christoph Gysi gestoßen, unter anderem und vor allem auf diesen Aufsatz hier, um den es heute auch gehen wird. Gysi, die Legitimierung des Staates, Legitimierung, Delegitimierung und Verfassungsschutz, wo unter anderem, wenn auch nur am Rande, so doch Agamben vorkommt und rezipiert wird. Und das war dann der Anlass, Gusi hier einzuladen, den, auch das sei offengelegt, ich kannte, weil wir gemeinsam mal in einem Promotionsprojekt engagiert waren als Gutachter, aber mit dem ich darüber hinaus nicht mehr zu tun hatte. Also wir kennen einander sozusagen von dieser Promotion und aus der Ferne. Und ich freue mich aber deswegen umso mehr, dass wir jetzt dieses Gespräch führen können. Das war der eine Anlass, ihn einzuladen. Und der andere Anlass, auch das muss ich im Vorfeld noch erzählen, war dann, dass ich möchte jetzt hier die Seite teilen mit Ihnen, dass ich also nicht nur diesen Aufsatz Delegitimierung des Staates von Gusi gelesen habe, sondern ausgehend von diesem Aufsatz, der sich sehr stark beschäftigt, wir werden es jetzt auch gleich besprechen, mit den unterschiedlichen Aufgaben des Verfassungs- oder des Staatsschutzes, angefangen habe zu versuchen, wie das österreichische Juristinnen ja oft tun, ein bisschen das, was in diesem Aufsatz steht, auch auf die österreichische Situation zu übersetzen, zu versuchen, also zu schauen, ob es ähnliche Überlegungen, ähnliche Problematisierungen auch in Österreich gibt. Und dabei bin ich dann unter anderem auf dieses Papier hier gekommen. Das ist ein aktuelles Papier sozusagen der österreichischen Strategie zur Extremismusprävention und Deradikalisierung, wie man es wiederfindet auf der einschlägigen Webseite und auf die ich auch verlinken werde, und in der etwas bemerkenswert ist, was ich im Vorfeld erwähnen möchte, eben nämlich, dass sich dieses Papier, das sozusagen das Strategiepapier Österreichs im Umgang mit Extremismus darstellt, dass dieses Papier vom Bundesminister Herbert Kickl verantwortet ist, und diejenigen von Ihnen, die mit österreichischer Innenpolitik ein wenig vertraut sind, wissen, dass das also nicht gerade von heute ist, sondern dass das in diesem Fall aus dem Jahr 2017 stammt. Also dass das entsprechende Papier österreichischer Provenienz ein wenig in die Jahre gekommen ist. von Kickl, wie gesagt, 2017, also lange vor der Pandemie. Und das war dann der endgültige Anlass, hier also mit Gusi sprechen zu wollen über diesen Aufsatz hier, vor allem aber damit einhergehend dann auch und davon ausgehend dann auch über die Entwicklungen, die sich vielleicht in den letzten 3 Jahren hier so zu zeigen begonnen haben und was diese denn jetzt bedeuten. Herr Gusi, vielen, vielen herzlichen Dank fürs Kommen. Herzlichen Dank auch für Ihre Geduld beim Zuhören bei dieser langen Vorrede hier, die aber diesmal, glaube ich, doch erforderlich war. Vielleicht beginnen wir, indem ich Sie bitte, mal den eigenen Aufsatz vorzustellen und was die Hauptinhalte und die Hauptthesen, vor allem die letzte Hauptthese dieses Aufsatzes war oder ist.
Die These beschäftigt sich mit einer Diskussion, die in der Bundesrepublik in den letzten Jahren schwer an Fahrt aufgenommen hat. Sie hängt damit zusammen, dass hier verstärkt publizistische Angriffe im Netz stattfinden. Angriffe im Netz, welche die Glaubwürdigkeit und die Überzeugungskraft des Staates und seiner Argumente prinzipiell in Zweifel ziehen. Der Staat wird gleichsam fast als Fake News dargestellt, der seinerseits Fake News verbreitet und damit natürlich die Glaubwürdigkeit seiner Argumente erheblich erschüttert. Diese Frage ist zwar nicht ganz neu. Es ist so, dass schon in der Vergangenheit an zahlreichen Stammtischen man ähnlich geredet hat, doch blieb das in der Regel am Stammtisch. Anders ausgedrückt, wenn es jetzt im Netz ist, dann ist es die gesamte Community, die so etwas mitbekommt, die auf so etwas reagiert und die dadurch neben diesen Mikroöffentlichkeiten an den Stammtischen eine neue Makroöffentlichkeit gerade für diese Thesen schafft. Dadurch kann die Legitimationsgrundlage des Staates in Mitleidenschaft gezogen werden. Die neue Dimension ergibt sich jetzt daraus, dass wir hier sehen müssen, die Delegitimation ist also hier gut dargestellt, aber wie sieht es mit den Legitimationsgrundlagen des Staates aus? Bislang ging man offensichtlich davon aus, der Staat legitimiere sich ein bisschen selbst, anders ausgedrückt. Legitimation sei die Aufgabe des Staates und der politischen Parteien, die die jeweilige Regierung tragen. Doch hat sich dieses Konzept als umso schwieriger erwiesen, als inzwischen Staat und Parteien eben selbst Objekte der Delegitimation geworden sind, sodass ihre Legitimationskraft in Zweifel gezogen wird oder in bestimmten Kreisen erheblich abnimmt. Das hat jedenfalls in Deutschland zu der Frage geführt, ob dadurch eine neue Gefahr für den Staat und seine Wirksamkeit stattfindet und diese neue Gefahr jetzt eben behördlich beobachtet und gegebenenfalls bekämpft werden sollte. Für diese Beobachtung ist in der Bundesrepublik der Verfassungsschutz zuständig, der so etwas dann gegebenenfalls in einem Bericht veröffentlichen kann. Diese Frage also stellt sich in der Bundesrepublik jetzt stark und wir müssen in dem Zusammenhang halt eben sehen, dass hier dadurch zahlreiche Abgrenzungsfragen offen sind, denn der Verfassungsschutz soll eben nicht die gesamten Legitimationsdebatten um den Staat für den Staat und gegen den Staat beobachten dürfen, sondern nur die delegitimierenden Bestandteile, die aber ohne die legitimierenden Bestandteile oft gar nicht erkennbar sind. Folge also in diesem Zusammenhang. Es soll einerseits also versucht werden, die Staatsorgane hier aufzurüsten. Andererseits muss aber deutlich werden, dass hier kein Bundesmeinungs- und Gesinnungsprüfungsamt entsteht. Und von daher also stellt sich die Frage nach ganz neuen Abgrenzungen, nach ganz neuen Zuschnitten der Staatskommunikation und der Teilhabe des Staates an der öffentlichen politischen Diskussion. Diese Fragen sind es, die in der Bundesrepublik derzeit massiv diskutiert werden. Und eines ist klar. Auch wenn es sich dabei um neue Herausforderungen handelt, handelt es sich jedenfalls hierbei nicht um irgendeine Art von Notstand. Und das heißt im Klartext, solche Aufgaben können nur nach der Verfassung und nicht parallel oder außerhalb der Verfassung stattfinden. Von daher also ist es so, dass wir sagen müssen, es besteht hier gewiss ein gewisses Schutzbedürfnis, aber von Agamben und seinen Theorien sind wir weitestens entfernt.
Gut, das ist sehr gut, dass Sie darauf hinweisen, weil man das natürlich missverstehen kann, wie man da von Agamben dahin kommt, ja, zu Ihnen nämlich und zu diesem Aufsatz. Und vielen Dank für diese Klarstellung. Aber so war es auch nicht gemeint, selbstverständlich. Also niemand, glaube ich, würde vertreten, dass wir derzeit in einer Art von Ausnahmezustand im Hinblick auf die Delegitimation des Staates uns befinden, die irgendwie in Richtung einer notstandsähnlichen Situation führen. Aber der Bezug ist ein anderer. Der Bezug ist der, dass viele, wenn man jetzt zurückdenkt in die Zeit März, April, Mai 2020, viele damals der Meinung waren, dass eben so eine Art von Krise aufgetreten wäre in der Frühzeit der Corona-Pandemie, die bestimmte, auch rechtlich fassbare Konsequenzen hatte oder hätte haben sollen, wie zum Beispiel eine Verlagerung der vieler Aufgaben aus der Legislative in die Exekutive. Nicht? Also das ist eine Beobachtung, glaube ich, die man in dieser Zeit, März, April, Mai, Juni 2020, sowohl in Österreich wie auch in Deutschland machen konnte. Nicht? Das also, und noch einige andere Effekte, die damals aufgetreten sind, die eher so in Richtung einer Ausnahmezustands eines Punktes geführt haben, wo man diesen Begriff vielleicht akademisch zumindest hat verwenden können. Aber was damals entstanden ist, recht schnell parallel dazu oder etwas verzögert dann im Herbst vielleicht schon 2020, war eben eine Antwort, die in die Richtung ging, hier würden rechtsstaatliche Grundsätze verletzt werden und hier würden demokratische Prinzipien verletzt werden und Grundrechte verletzt werden, die es notwendig machen würden, dass man darauf jetzt fundamentaler protestiere als bisher. Und das hat dann in weiterer Folge, wir wissen das alle, ja doch zu recht erstaunlichen Entwicklungen geführt, bis zum sogenannten Sturm auf den Reichstag, nicht, der dann da irgendwie stattgefunden hat, ein wenig später. Und das ist mein Bezug sozusagen zu Agamben. Ja, nicht die Behauptung, wir befinden uns jetzt in einem Zustand, der einen Ausnahmezustand darstellen würde.
Ich verstehe hier Ihr Argument. Wir müssen in dem Zusammenhang sehen, dass natürlich die ganze Delegitimationsdebatte wesentlich verstärkt worden ist durch staatliche Maßnahmen, welche zur Bewältigung akuter Krisen hier stattgefunden haben. Sei es also der Pandemie, sei es dann aber auch später der Flutkatastrophe in Deutschland, sei es später jetzt die Ukraine-Krise, welche sich durchaus auch bis Deutschland auswirkt. Und da liegt, wenn man so will, natürlich der echte Notfall, der aber in Deutschland gleichfalls nicht als Notstand bezeichnet wird. Anders ausgedrückt, hier besteht natürlich durch die Delegitimationsdebatte die Gefahr, dass die staatlichen Maßnahmen gerade im Notfall um ihre Effektivität gebracht worden sind. Oder anders ausgedrückt, der Notfall, der ohnehin besteht, wird durch die Delegitimation möglicherweise verstärkt. Von daher gibt es einen gewissen Bezug der Delegitimationsdebatte zu den aktuellen Notständen. Es ist aber nicht zu verkennen, dass sich die Debatte längst von diesen Notfallmaßnahmen gelöst hat und ich sage es mal so, inzwischen die organisierte Staatlichkeit einschließlich der repräsentativen Demokratie insgesamt betrifft. Es geht nicht mehr bloß um die Kritik einzelner Maßnahmen, es geht vielmehr um eine Kritik der demokratischen Institutionen, der demokratischen Wahlen und Abstimmungen als Instrumente der Artikulation des Volkswillens im Staat.
Ja, und darüber schreiben Sie ja in dem Aufsatz auch recht deutlich und recht ausführlich, welche unterschiedlichen Formen an Delegitimation man da beobachten kann. Nicht also von der falschen Verfassung über das falsche Volk, über die falsche Repräsentation und so weiter. Und immer aufs Neue stellt sich dann die Frage, wie man als Staat darauf reagieren kann, soll, ohne dabei eben in die Grundrechtspositionen derer, die da Kritik äußern, in rechtswidriger Weise einzugreifen. Und eine These, die Sie hier formulieren, die ich ausgesprochen interessant finde und von der ich eigentlich erwartet hätte, dass Sie sie jetzt schon präsentieren würden bei der Einleitung, haben Sie nicht, was auch interessant ist. Eine These jedenfalls ist die, wenn ich es richtig verstehe, These nach der Verbreiterung der Aufgabe in der Hinsicht, dass es da eben nicht mehr nur um Verfassungsschutzbehörden gehen würde, die entsprechende Zuständigkeiten hätten oder haben müssten, sondern dass es eben auch zunehmend eine Frage der Wissenschaft und wissenschaftlicher Einrichtungen wäre. Und Sie die Frage stellen, ob es nicht sowas wie eine eigene wissenschaftliche Institution der Delegitimationsforschung geben sollte, müsste, dürfte, hätte müssen, können, sollen, dürfen und so weiter. Also die These, die mich da interessiert hat, war, und zu der einen Kommentar abzugeben, ich Sie gerne einladen würde, war eben die These, wir müssen das rausholen aus dem reinen, der Verfassungsschutz beobachtet, potenziellen Extremismus hinein in die Mitte auch einer akademischen Diskussion. Erstens Einladung, das zu verbreitern. Zweitens Frage, ob Sie den Eindruck haben, dass auch das in der Diskussion mittlerweile in Deutschland angekommen wäre. Ich kann, glaube ich, für Österreich sagen, dass wir davon sehr weit entfernt sind.
Tatsächlich ist es so, dass man sagen muss, der Verfassungsschutz ist eigentlich für die Legitimations- und Delegitimationsdebatten, die in Deutschland stattfinden, allenfalls am Rande zuständig. Er ist nur zuständig für denjenigen Teil, welcher dazu in der Lage ist, die freiheitliche Grundordnung zu beeinträchtigen, also verfassungsrechtliche Grundwerte zu beeinträchtigen. Und das ist durch Meinungsäußerungen immer schwierig. Das Bundesverfassungsgericht hat vielfach entschieden, bloße Meinungsäußerungen sind kein Angriff auf die freiheitliche demokratische Grundordnung. Da muss schon noch was dazukommen. Und wenn ja, was? Die Meinungsäußerungen, die wir in der Delegitimationsdebatte finden, sind nicht so ohne weiteres in der Lage, den Staat zu zerstören. Dafür sind es halt Meinungsäußerungen und der Staat besteht halt nicht bloß aus Meinungen, ganz im Gegenteil. Wichtig in diesem Zusammenhang ist allerdings, dass die Meinungsäußerungen ein ganz bestimmtes Staatsbild haben. Ein bestimmtes Staatsbild, das man auch als Selbstbild des Staates darstellen kann, hier beeinträchtigen können. Denn das Grundgesetz geht davon aus, dass der Staat erstens hier in diesem Zusammenhang weiß, was er tut und zweitens grundsätzlich auch weiß, warum er das tut. Er muss sein Handeln begründen, nur wenn es begründungsfähig ist, dann ist es so, dass es mit dem Übermaßverbot, dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, der in Deutschland sehr hoch gehalten wird, vereinbar ist. Genau da liegt aber ein gewisses Problem. Denn hier muss man bei dem Übermaßverbot natürlich stets mit berücksichtigen, dass es nur um bestimmte, besonders extreme Meinungsäußerungen gehen kann. Und da bleibt hier bei der Delegitimation ein bestimmter Kern übrig, nämlich die Frage, ob es überhaupt wahrheitsfähige Standards gibt, auf die sich der Staat berufen kann. Wenn alles nur noch Meinung, wenn alles nur noch News, wenn alles nur noch Fake ist, dann hat der Staat gar nicht mehr die Möglichkeit, sich auf Tatsachen und daraus zu ziehende Schlüsse zu berufen und damit seine eigenen Auffassungen zu legitimieren. Es wird ihm also die grundsätzliche Legitimationsfähigkeit abgesprochen. Und an dieser Stelle stellt sich jetzt die Frage, ob hier Grenzen der Delegitimationsdebatte zu sehen sind, welche hier in diesem Zusammenhang dann also möglicherweise einen Auftrag des Verfassungsschutzes begründen können. Es geht also um bestimmte Äußerungen, um ganz extreme Äußerungen, die einen ganz bestimmten Teil der Delegitimationsfragen betreffen und die von den anderen Debatten zu unterscheiden sind. Die Meinungsfreiheit muss gewährleistet sein und ist Ausübung verfassungsrechtlicher Rechte und kein Angriff auf die Verfassung.
Gut, Herr Gusi, darf ich Sie einladen, noch ein bisschen was zu diesen extremen Formen zu sagen und vor allem auch zu der Grenze, wie man die denn dann ziehen kann? Also mir sind in der Post-Covid-Debatte alle möglichen Tatsachenbehauptungen, die keine waren, sondern Meinungsäußerungen begegnet, die in meinem eigenen Universum dessen, was ich für wahr halte, als einigermaßen extrem wahrzunehmen waren. Was davon wäre jetzt sozusagen auf, oder wo beginnt dann der Auftrag eines Verfassungsschutzes? Und ich möchte nochmal dann auch nochmal diese wissenschaftspolitische Debatte Ihres Aufsatzes in Erinnerung rufen. Ja. Oder vielleicht reden wir vorher nochmal über die Grenze. Also wo genau läuft denn dann die Grenze, wo man so oft Unwahres behauptet hat als Meinung, dass es auch schon den Staat zu delegitimieren beginnt. Vielleicht als allgemein, als sozusagen tagespolitisches Aperçu dazu. Wir reden gerade in Österreich durchaus auch in der sehr stark institutionalisierten Politik darüber, ob denn eigentlich die Impfungen Sinn machen. Ja, also es gibt alle möglichen durchaus sehr sozusagen innerhalb der staatlichen Institutionen aufgetretenen Personen, die und auftretenden Personen an Leitungsstellen, die mittlerweile also einfach so fast schon mainstreamartig sagen, Impfungen waren nicht nur, waren schädlich, ja, wären schädlich gewesen und so weiter. Also einige Dinge, wo man, wo in meinem Universum sozusagen der Extremismus schon längst begonnen hat, ja, was davon ist zu beobachten und warum?
Hier ist es so, dass wir jetzt eben normalerweise sagen könnten, wir haben gewisse Kriterien, anhand derer man sagen kann, ja, es gibt Umstände, die man als wahrheitsfähig, die man als belegbar, die man als beweisbar ansehen kann. Und auf die kann man sich in jeder staatlichen Debatte, die auf Wahrheitsfindung gerichtet ist, natürlich ohne weiteres beziehen. In der Pandemie ist aber etwas deutlich geworden, was also hier uns als Wissenschaftlern zwar klar war, was allerdings in der Öffentlichkeit mit einer gewissen Überraschung zur Kenntnis genommen worden ist, nämlich, dass wissenschaftliche Erkenntnisse nicht einfach da sind, sondern dass sie erstens prozesshaft erzielt werden müssen und zweitens hier in einem Verfahren von Trial and Error erzielt werden, anders ausgedrückt. Die Wahrheit setzt sich meist nur gegen ein Meer von Irrtümern durch. Und solange man noch keine gesicherten Erkenntnisse hat, kann man nicht hinreichend mit feststellen, ist das nun die Wahrheit oder ist das ein Irrtum? Anders ausgedrückt. Die staatlichen Begründungen seiner Maßnahmen, welche normalerweise sich auf Fakten und gesicherte Erkenntnisse berufen könnten, diese staatlichen Erkenntnisse gab es zu diesem Zeitpunkt zum Teil noch gar nicht und ist also hier an dieser Stelle deshalb auch gar nicht einzufordern. Vielfach musste an die Stelle von Begründungen aus Erkenntnissen politische Entscheidungen Kraft Dringlichkeit treten. Dafür ist die Demokratie übrigens unter anderem da. Hier herrschen also häufig Personen, die es auch nicht genau wissen, über andere Personen, die glauben, es genauer zu wissen. Wichtig in diesem Zusammenhang. Natürlich haben manche staatlichen Einrichtungen auch dazu beigetragen, hier solche staatlichen Behauptungen selbst zu delegitimieren. Hier muss man nur ins Ausland und namentlich in die USA gucken, um zu sehen, der Wahrheitsprimat staatlicher Äußerungen ist dort doch erheblich erschüttert worden. Und damit stellt sich natürlich nicht nur die Frage, ob das dann in den USA der Fall war, sondern eben auch hier. Ganz wichtig ist mir Folgendes. In der Retrospektive wird heutzutage immer wieder darauf hingewiesen, die Entscheidungen waren möglicherweise falsch. Man hätte damals mal die Wissenschaft konsultieren sollen. Hätte man die Wissenschaft damals konsultiert, hätte man wahre und konsensfähige Ergebnisse gehabt. Genau das war aber in dem damaligen Zeitpunkt nicht der Fall. Die Politik kann nur in Relation zu einem Erkenntnisstand handeln, der im Zeitpunkt der Entscheidung besteht. Und wenn dieser Erkenntnisstand einfach nicht da ist oder wenn er nicht gesichert ist, die Politik aber handeln muss, dann ist es natürlich so, dass sie ohne Erkenntnisstand und ohne zureichende Begründung aus Fakten handeln muss. Das kann es geben. Und von daher ist es so, dass in diesem Zusammenhang dann die demokratische Legitimation einen Teil der Begründung ersetzen muss. Das ist ein Punkt, an dem tatsächlich jetzt hier die Legitimations- und Delegitimationsdebatte einsetzt. Wir wissen noch nicht genau, wann denn nun so etwas der Fall ist, wann also hier genügend gesicherte Erkenntnisstände da sind und wann der Staat handeln darf, obwohl noch keine hinreichend gesicherten Erkenntnisstände da sind. Und weil das für die Leute überraschend ist, dass der Staat auch ohne zureichende Erkenntnisse handeln muss, also anders aus, manchmal gar nicht weiß, wie seine Maßnahmen wirken, ist es natürlich so, dass für Delegitimationsdebatten hier breiter Raum besteht. Ein großes Medium übrigens dabei waren aufgeregte Talkshows, in denen zahlreiche Themen diskutiert worden sind, die sich zwei Tage später als Luftblasen herausstellten, aber trotzdem die öffentliche Meinung wesentlich beeinflusst haben.
Gut, ich würde trotzdem gerne meine Beobachtung ein bisschen jetzt noch stärker in die Jetztzeit hereinholen und die These mal in den Raum stellen, dass wir durchaus auch in staatlichen Institutionen angesiedelte strategische Sprecherinnen und Sprecher haben, die bestimmte Tatsachen unter Anführungszeichen der Geschichte der Pandemie strategisch motiviert anders darstellen, als sie wahrscheinlich die Mehrheit, immer noch die Mehrheit der Menschen darstellen würde, mit dem strategischen Ziel einer Delegitimierung der staatlichen Maßnahmen. Also anders als das, was Sie gerade geschildert haben, nicht mehr ein Zustand der Ungewissheit, der in der Ausnahme, im Ausnahmezustand herrscht und dazu führt, dass halt irgendjemand irgendwas entscheiden muss, sondern man im Grunde inzwischen wissenschaftlich doch einiges besser weiß als noch vor 3 Jahren, aber dieses Wissen strategisch motiviert angegriffen wird. Also zum Beispiel das Wissen, dass die Impfungen selbstverständlich erhebliches Leid vermieden haben und selbstverständlich Tote vermieden haben und selbstverständlich pandemisch und so weiter sinnvoll waren. Es gibt alle möglichen, die das strategisch bestreiten und damit sozusagen eine Tatsache bestreiten, nicht? Eine wahrscheinlich auch wissenschaftlich, also so gut es halt geht in den Wissenschaften, fundierte Tatsache bestreiten. Und das mit dem Ziel einer Delegitimierung der darauf gefußt habenden Maßnahmen des Staates. Und meine Frage ist jetzt, also wie reagiert man als Staat darauf? Beginnt man die zu, also Sie haben ja schon ausgeführt, die alle zu beobachten, wird wahrscheinlich nicht verhältnismäßig sein. Vielleicht ist es aber verhältnismäßig eine Art von Wissenschaftsinstitution zu schaffen. Ich komme jetzt nochmal auf den Punkt zurück, die sich mit diesen Tendenzen so beschäftigt, dass man sie zumindest einmal fassen kann. Weil meine Beobachtung ist ja, dass man eigentlich da mit einem sehr schwer zu fassenden Phänomen zu tun hat, das wissenschaftlich, zumindest rechtswissenschaftlich, eigentlich erstaunlich wenig untersucht wird bisher.
Hinterher ist man natürlich immer klüger. Und im Nachhinein kann man vergangene Maßnahmen immer als unfundiert, als unwissenschaftlich und so weiter bezeichnen. Das hängt natürlich nicht zuletzt mit dem jeweils zugrunde zu legenden Wahrheitsbegriff zusammen. Je stärker die Debatte dazu neigt, irgendwelche absoluten Wahrheiten zu fordern, desto eher müssen wir natürlich sagen, die Wissenschaft ist ein Prozess und wir alle sind der Auffassung, die Wissenschaft ist ein Verfahren von Trial and Error. Und das bedeutet im Klartext, also wenn wir eine wissenschaftliche Diskussion haben, dann können wir zwar feststellen, dass es bestimmte Auffassungen gibt, gegen die es aktuell keinen Gegenbeweis gibt. Aber absolut und für alle Ewigkeiten ist das natürlich keineswegs sicher, sondern vielmehr ist es so, dass wir hier in dem Zusammenhang dann sagen müssen, hier, es ist eine relative Wahrheit. Wer hingegen von uns absolute Wahrheiten fordert, also dass wir das für alle Zeiten und unter allen Umständen sagen können, der fordert etwas, was die Wissenschaft gar nicht einlösen kann und übrigens auch nicht einlösen will. Wichtig für die bundesrepublikanische Diskussion ist die Frage danach. Zahlreiche, auch extreme wissenschaftliche Positionen gibt es natürlich in Deutschland zu allen Zeiten. Ich denke, dass das Spektrum, weil Deutschland größer ist, einfach auch weiter ist, als es in Österreich wäre. Wichtig für mich ist in dem Zusammenhang die Frage, wie können wir hier in dem Zusammenhang also sicherstellen, dass Erkenntnisse zusammengeführt werden, dass Erkenntnisse zusammengeführt werden und zusammenführend bewertet werden aus übergeordneten Maßstäben. Heißt, die Wissenschaft ist sehr, sehr stark disziplinär gespalten. Am Anfang dominierten bei uns ganz klar die Virologen und die Epidemiologen. Und was die Virologen sagten, war die objektive Wahrheit. Später kamen andere Disziplinen hinzu, etwa zum Beispiel Pädagogen, Psychologen oder Wirtschaftswissenschaftler, welche ihre Teilwahrheiten einbrachten. Und so begann die Diskussion immer mehr an Komplexität zu gewinnen. Diese Komplexität ist notwendig, wenn man Wahrheiten erzielen will, die nicht nur in einzelnen Disziplinen Geltung beanspruchen. Hier ist es so, dass es also hier, nachdem die Erkenntnisse einmal eingebracht waren, ein wenig daran fehlte, diese zusammenfassend zu würdigen und daraus disziplinübergreifende Hypothesen zu ziehen. Erst später ist das in der Bundesrepublik geschehen, namentlich durch die Nationale Akademie Leopoldina, die damit begonnen hat und in diesem Zusammenhang wichtige Positionen geliefert hat, die über die Teilwahrheiten hinaus zu anderen übergeordneten Teilwahrheiten führten, die dann also interdisziplinär verwendet werden können. Es stellt sich also die Frage, sollte es Institutionen geben, welche dazu da sind, die wissenschaftliche Beratung der Regierung auf disziplinübergreifende Füße zu stellen und die also hier institutionell so aufzubauen, dass aus dem vielfältigen Spektrum des rasanten wissenschaftlichen Fortschritts hinaus Fragen und Antworten formuliert werden, welche politische Entscheidungen begründen oder widerlegen können. An einer solchen Einrichtung fehlt es jedenfalls in der Bundesrepublik und, wenn ich es nicht richtig sehe, in gewisser Weise in Österreich auch. Und damit stellt sich die Frage, ob wir eine solche Institution brauchen oder ob umgekehrt die Gefahr besteht, dass das dann zu einem Bundeswahrheitsministerium wird, was natürlich überhaupt nicht geht. Die Wahrheit ist nie staatlich administriert. Hier liegen Chance und Risiko der wissenschaftlichen Beobachtung und der staatlichen Beteiligung an ihr nahe beieinander.
Ja. Und noch einmal zurückkommend auf Ihren Aufsatz, nicht, wenn ich den Schluss richtig verstehe, dann geht es in Ihrem Aufsatz ja über diese eine Einrichtung, über die man nachdenken könnte, wo mich übrigens Ihre Antwort auf die Frage auch noch interessieren würde. Sie haben die Frage ja gerade wunderbar aufgeworfen, aber nicht beantwortet, ob es eine solche Einrichtung brauchen sollte und wie man denn verhindert, dass das ein Wahrheitsministerium wird. Über das hinausgehend schreiben Sie ja in Ihrem Aufsatz, wenn ich es richtig verstehe, auch noch von einer eigenen wissenschaftlichen Einrichtung, die sich spezifisch mit der Legitimationsforschung beschäftigt. Das wäre ja dann wahrscheinlich noch eine weitere oder eine zumindest eine Teilaufgabe dieser Beratungseinrichtung. Und Sie schreiben zu dieser Delegitimationsforschungseinrichtung, dass das eine eigenständige Aufgabe wäre, letztlich auch für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Meine Frage dazu wäre jetzt, warum sollte man, und das ist jetzt eine Frage, die sich eigentlich auf beide Einrichtungen bezieht, warum sollte man sich als Wissenschaftlerin oder Wissenschaftler in so etwas engagieren? Reichen dafür die derzeit herrschenden Anreizmechanismen denn aus? Und dann noch eine dritte Frage, gibt es irgendjemand in der praktischen Politik, der irgendwas von dem, was wir hier gerade sprechen, schon rezipiert hat?
Es gibt in der Bundesrepublik politische Diskussionen zu diesem Thema, auch in Parlamenten, aber sagen wir es mal so, vor allem in die Exekutiven ist das nicht so richtig vorgedrungen hier. Die sind im Moment mit ihrem neuen Projekt der Delegitimationsforschung völlig ausgelastet. Für uns stellt sich die Frage nach der Legitimationsforschung hier alleine deshalb, weil hier Legitimation und Delegitimation Felder sind, welche in der Wissenschaft bislang wenig bearbeitet sind. Natürlich gibt es in der Bundesrepublik Forschungseinrichtungen, die sich mit solchen Fragen beschäftigen. Allerdings sind die hinsichtlich ihres Informationszugangs nahezu ausschließlich von den Verfassungsschutzbehörden abhängig. Und die Verfassungsschutzbehörden sind in dieser Beziehung natürlich nur auf Teilrationalitäten aus, nämlich eben auf die Delegitimation. Und das heißt im Klartext, die Delegitimation würde bei diesem Informationszugang die Legitimationsfragen völlig überwuchern. Beides gehört zusammen. Der Verfassungsschutz untersucht aber nur einen Teil. Es geht also letztlich darum, der Wissenschaft die Möglichkeit zu Erkenntnissen zu geben, die nicht von den Verfassungsschutzämtern kommen, sondern die sie entweder selbst generieren oder aber die von anderen Stellen generiert wird, auf die die Wissenschaftler dann hinreichend Zugriff haben. Wie gesagt, das ist in der Bundesrepublik bislang nicht der Fall. Unsere Extremismusforschung ist praktisch ausschließlich von Informationen des Verfassungsschutzes abhängig. Ob man jetzt letztlich sagt, die neu zu errichtende Legitimations- und Delegitimationsforschung sollte im Kontext der neu anzudenkenden Stelle, welche Allgemeinpolitikberatung betreibt, angesiedelt werden, wo sie dann, wenn man so will, ein Department sein könnte. Oder aber ob man umgekehrt sagt, nein, es sollte eine eigenständige Stelle sein, das ist eine Frage, die sich sozusagen im zweiten Durchgang stellen würde. Denn hier ist es dann also so, dass man sehen muss, in einem breiten Kontext der Politikberatung würde die Legitimations- und Delegitimationsforschung natürlich stark an den Rand geraten, ob das ausreichen würde. Da bin ich nicht ganz sicher. Von daher ist es also so, wir haben hier mehrere Felder, in denen die Politikberatung ganz offensichtlich defizitär ist und in denen also hier die Politik hinter möglichen Erkenntnisständen auf einzelnen Gebieten offensichtlich zurückbleibt. Diese Löcher zu stopfen, darum geht es in einem Konzert von Behörden, welche zum Teil schon sehr dicht aufgestellt sind, zum Teil aber nicht. Man kann es zusammenfassend so formulieren: Die Sicherheit hat in der Bundesrepublik zahlreiche Orte, zahlreiche Behörden, Institutionen und so weiter. Aber wo hat eigentlich die Freiheit ihren Ort? Die Freiheit, die Kommunikationsfreiheit, die Meinungsfreiheit, die Freiheit, Legitimationsfragen zu diskutieren und die Freiheit, auch die Grenzen in diesem Zusammenhang auszuloten. Hier diese Frage, die stellt sich meines Erachtens im Konzert unserer zahlreichen staatlichen Stellen und Behörden sehr deutlich, und da ist eine Blindstelle.
Apropos Blindstelle und apropos Freiheit, nicht einer der Kritikpunkte, den man ganz sicher schnell finden kann, wenn man über die Delegitimationsforschung von Verfassungsschutzbehörden spricht, ist, dass diese Forschung und diese Arbeit, auch die alltägliche Arbeit dort, nicht immer besonders transparent ist. Es ist ja eine Eigenheit von Diensten, dass sie ungern über das sprechen, was sie tun. Und die Frage, inwiefern man also dann eine öffentliche Kontrolle über das, was sie tun, besser einrichten muss als bisher, diese Frage wird umso relevanter, je schwieriger zu ziehen die Grenze ist zwischen dem, was eben offensichtlich rechtswidrig ist, und dem, was eben Ausdruck einer vielleicht extremen, aber noch zuzulassenden Meinung ist. Meine Frage wäre jetzt also die, ob Sie den Eindruck haben, erstens, dass die derzeitigen Instrumente der Kontrolle dessen, was Verfassungsschutzbehörden im Zusammenhang mit Delegitimationsforschung tun können, dass diese Mechanismen ausreichen? Und zweitens, die übliche Metafrage davor, wird denn darüber ausreichend diskutiert aus Ihrer Sicht?
In der Bundesrepublik ist die Frage danach, wer die Nachrichtendienste kontrolliert und wie das geschehen soll, natürlich auch die Frage, wo die Grenzen einer solchen Kontrolle liegen können, in lebhaftester Diskussion. Anstoß dafür waren mehrere Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts, welche jedenfalls für schwerwiegende Grundrechtseingriffe gesagt haben, dafür braucht man nicht nur Regeln, die in der Regel zumeist da sind, sondern man braucht auch Instanzen, welche die Einhaltung und Durchsetzung dieser Regeln kontrollieren. Anders ausgedrückt, bloße Selbstkontrolle der Dienste reicht dafür nicht. Das hat man früher anders gesehen. Von daher ist es so, dass im Moment gerade in zahlreichen Ministerien Gesetze erarbeitet werden, zum Teil auch schon erarbeitet sind, welche hier die Kontrolle ausbauen und intensivieren wollen, wobei immer zu sehen ist, dass in diesem Zusammenhang natürlich einerseits Kontrollierbarkeit und Transparenz wichtig ist, auf der anderen Seite aber jedenfalls dann Grenzen zu ziehen sind, wo es um die Gefährdung von konkreten, noch gegenwärtig aktiven Quellen und Informationszugängen besteht. Da kann dann möglicherweise nicht kontrolliert werden, wenn also zum Beispiel V-Leute, die irgendwo im Ausland sitzen, bekannt werden und dadurch dort dann in erheblichste Gefahr geraten können. Hier diese Abgrenzungsfragen hinreichend klar zu machen und mit dosierten Kontroll- und Informationszugangsrechten auszustatten. Das ist in der Bundesrepublik Gegenstand sehr, sehr starker Diskussionen, die in den entsprechenden Fachgremien und innenpolitischen Ausschüssen und so weiter auch mit großer Intensität geführt werden. Hier ist mit Neuregelungen zu rechnen, und zwar, so ist jedenfalls zu hoffen, durchaus auch in einem transparenzfreundlichen Sinne.
Gut, das ist ja vielleicht auch schon sowas wie ein Schlusswort, Herr Kusia, dass Sie sagen, dass da mit Neuregelungen zu rechnen wären und das zu hoffen wäre, dass sie transparenzfreundlich wären. Letzte Frage vielleicht noch, müsste man diese Diskussion nicht über Deutschland hinausgehend nochmal auf europäischer Ebene führen? Weil ja natürlich ganz viele dieser Delegitimationstendenzen, die wir sehen, nicht Halt machen vor dem Nationalstaat, sondern den Europa gleich mitmeinen sozusagen. Ja. Und würden Sie,
ja. Letztlich ja. Ja. Denn ja. Es geht dabei natürlich immer einerseits um ein möglichst einheitliches europäisches rechtsstaatliches Niveau, dessen Einhaltung und Durchsetzung ja momentan die bekannten Schwierigkeiten macht in einigen Staaten. Mhm. Auf der anderen Seite ist es so, dass Informationen, die von einem Nachrichtendienst gewonnen worden sind, auch in Europa natürlich an andere Nachrichtendienste weitergegeben werden. Und da stellt sich schon die Frage, kann man in transparenteren Staaten die Informationen verwenden, die aus weniger transparenten Staaten schaffen. In der Bundesrepublik ist beispielsweise angenommen worden, dass in Einzelfällen, betone in Einzelfällen, auch nachrichtendienstliche Informationen aus dem arabischen Raum verwendet werden dürfen hinsichtlich deren Herkunft und Kontrolle. Man schon sagen muss, dass da erhebliche Defizite bestehen. Diese Fragen stellen sich tatsächlich. Andererseits ist es so, dass die Mitgliedstaaten derzeit sehr stark darum bemüht sind, die nachrichtendienstrechtlichen Fragen als Fragen ihres eigenen nationalen Bereichs und der nationalen Sicherheit anzusehen, die bekanntlich nach Artikel 4 EUV den Staaten selbst vorbehalten sind, sie also aus der europäischen Diskussion jedenfalls für diesen Bereich ein Stückchen herauszuhalten. In diesem Spagat stellen sich also hier Diskussionsanforderungen und Bedürfnisse.
Und über die reden wir dann in den nächsten 10 Jahren ganz sicher noch öfter, weil ja diese Kronjuwelen der Nachrichtendienste der nationalen Souveränität sozusagen damit auch vielleicht an der einen oder anderen Stelle mal stärker in den Fokus rücken werden. Vielen, vielen herzlichen Dank, Herr Kusi, für Ihr Kommen. Vielen herzlichen Dank für diese überaus instruktive und breite Analyse. Ihnen, die Sie zugehört haben, vielen herzlichen Dank dafür. Ich hoffe, dass Sie interessiert bleiben, dass wir in Verbindung bleiben und vor allen Dingen hoffe ich, dass wir alle so gesund wie möglich bleiben oder so rasch wenn möglich, so gesund wie möglich werden. Alles Liebe und Gute und bis bald. Auf Wiederhören.
Bitteschön.